Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück zum Mittwochsduell mit unseren beiden Insidern Josef Czapp und Peter Westenthaler. Schönen guten Abend. Mhm. Es sind politisch spannende Tage und Wochen. Es gibt einiges zu diskutieren. Die Ampelregierung wird verhandelt, aber es kracht ein bisschen im Gebälk, um es vorsichtig zu formulieren. Jetzt ist die Frage, wie sehr kracht es wirklich und wie sehr ist das Ganze nur Theaterdonner? Herr Westenthaler, ich würde mit Ihnen starten. Wie schätzen Sie das ein? Bisher waren wir ja, glaube ich, alle hier eher der Meinung, die werden sich schon einigen, zusammenraufen. Jetzt ist das Wochenende so ein bisschen eskaliert, kann man sagen. Nehm hat begonnen, dann hat die Mikl-Leitner nachgeschossen. Muchitsch von der SPÖ hat sich geäußert. Ist das Säbelrasseln oder ist da jetzt wirklich der Wurm drinnen und droht das vielleicht noch zu platzen, diese Ampelregierung?
Ja, das ist natürlich schwer zu beurteilen. Am entscheidendsten ist wohl, welchen Kurs die ÖVP hier fährt. Und es fängt ja die Skisaison wieder an und am Wochenende sind immer Weltcups, Slaloms. Und ich muss ja mittlerweile festhalten mit ziemlichem Erstaunen, dass ja ein Weltcup-Slalom eine gerade Linie ist im Vergleich zu der Linie des Herrn Nehammer in diesen ganzen Koalitionsverhandlungen. Jeden Tag muss der seine Linie ändern, jeden Tag etwas Neues. Also der hat es ja nicht mehr im Griff. Ich verstehe nicht, warum den die ÖVP überhaupt noch im Rennen lässt. Der gehört aus dem Spiel genommen. Also der vergeigt ja die letzten Reste von Glaubwürdigkeit dieser Partei, die sie einst hatte. Und ich muss ehrlich sagen, das ist schon interessant. Nehmen wir nur das Beispiel her, keine neuen Steuern. Nehmen wir nur das eine Beispiel. Das ist ein zentrales Wahlversprechen der ÖVP. Auch wenn jetzt semantisch darüber gestritten wird, ob Steuererhöhungen auch neue Steuern sind. Das ist ja schon so weit, ist die ÖVP schon gesungen. Na, selbstverständlich sind Steuererhöhungen im Denken der Menschen auch neue Steuern. Ist ja logisch, weil es mehr zahlst neues Geld, also sind es neue Steuern. Und der Herr Nehammer ist durch seinen Wahlkampf gezogen und hat den Menschen versprochen, keine neuen Steuern. Das heißt, wenn man das jetzt hernimmt und vorige Woche schaut, 26.11. hat er das nochmal erneuert, weil durchgesickert wäre, es kommen jetzt doch neue Steuern, hat er in Interviews mit allen möglichen Zeitungen, auch hier live, und auch über X und alles Mögliche, hat er kundgetan, nein, es bleibt dabei, sein Versprechen steht, keine neuen Steuern. Und jetzt, seit gestern, wissen wir, er ist eigentlich jetzt was Neues. Bis jetzt war er ja der nicht gewählte Kanzler, der Versprechenbrecher, der Wählerignorierer, der Demokratieverweigerer, der Wirtschaftsvernichter mit seiner Wirtschaftspolitik, der Hochwasseropferverhöhner mit dem Geld, das nie ankommt. Und jetzt ist er was Neues. Jetzt ist er seit gestern der Krummfatz. Der größte Umfaller aller Zeiten, auf den Punkt gebracht, weil er Steuern jetzt doch erhöhen möchte, nämlich, jetzt stellt sich heraus, offensichtlich die Grundsteuer. Was ein Wahnsinn wäre, aus der Sicht Österreichs und seiner Menschen. Wir wissen, dass in Österreich 53% seiner Bevölkerung wohnt in Häusern, im Eigentum, in Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, was auch immer. Und das heißt, jeder zweite Österreicher soll da plötzlich zur Kasse gebeten werden. Unfassbar. 63% übrigens der über 50-Jährigen, also fast zwei Drittel der älteren Menschen, die ja einige doch der ÖVP noch die Stimme gegeben, werden jetzt zur Kasse gebeten mit der Grundsteuer, die sie ja ständig entrichten müssen. Und jetzt kommt's. Da das ja eine Gemeindesteuer ist, die der Gemeinde zufließt, heißt es ja nichts anderes, als dass quasi die Gemeinden, die Obkassierer im Auftrag der Regierung sind. Da wünsche ich den Bürgermeistern in Niederösterreich und in der Steiermark, die jetzt Wahlen haben, nämlich sehr bald in ein paar Wochen im Frühjahr, alles Gute, wenn plötzlich sie ihre Bürger abkassieren dürfen mit einer höheren Grundsteuer im Auftrag einer rot-schwarzen, pinken Bundesregierung. Na, alles Gute, bravo Ampel und ein großer Umfaller der Herr Nehammer. Ich finde das wirklich entsetzlich, weil der Herr Nehammer, und das ist das nächste Versprechen, das er bricht, erinnern wir uns an seine große Rede zum Österreich-Plan. Da hat das Kapitel Eigentumsschaffung, Eigentum, Unterstützung und Hilfe, dass man endlich Eigentum gründen kann, eines der wesentlichen Kapitel, was er versprochen hat, und jetzt will er die Grundsteuer erhöhen. Also dieser Mann ist wirklich außer Rand und Band, tut alles, um mit seinem Gegenüber, dem Kommunisten und auch seit kurzem Stalinisten, Babler, ihn auf die Regierungsbank zu hieven und das den Österreichern anzutun. Ich bin wirklich entsetzt, was sich da abspielt. Jeden Tag ändert sich die Linien. Also es ist unklar, auch wie diese SPÖ, diese kommunistische Partei mittlerweile, diesen Nehammer ja in der Hand hat. Wie sie den lenkt und steuert, damit er ja auf letztlich irgendwas Vermögensteuerbeziehendes oder zumindest Steuererhöhung Beziehendes einschwenkt. Das ist ja, man muss ja nur dazu sagen, die Grundsteuer ist ja nicht einmal eine Steuer auf Gewinne, sondern auf Substanz. Das heißt, die Grundsteuer besteuert die Substanz deines Besitzes. Das ist ja eigentlich unglaublich und auch abzulehnen. Insgesamt ruckelt es und rumpelt es, ganz kurz zur Einleitungsrunde noch. Mittlerweile werden Verhandlungspapiere geleakt und mir geschickt. Also, danke vielmals, bitte, ihr könnt es mir alle schicken. Ich habe jetzt nur eines gekriegt aus dem Cluster 01, Wirtschaft, Infrastruktur, Energie. Da steht alles da, wo der Stand ist, wer da verhandelt. Auf 1,5 Seiten sind da die wesentlichen Punkte. Ich tue jetzt nicht alle auflisten, aber zum Beispiel steht da drinnen, dass das Klimaziel 2040 ist ein No-Go. Das steht unter dem Titel, da gibt es No-Gos, die da von der ÖVP aufgelistet werden. Das Klimaschutzgesetz in bisheriger Form soll aufgehoben werden. Dann der Ausstieg aus russischem Gas, No-Go. Also das, was uns jetzt der ÖVP seit Wochen und Monaten in dieser grünen, mit dieser grünen Endzeitsekte da ausverhandelt, ist ein No-Go. Klimaziele werden aufgegeben. Die Abschaffung der CO2-Steuer, zusätzliche Maßnahme, dann gibt es Stimmungsmaßnahmen, also wo man eine Stimmung erzeugen will gegen den Verhandlungspartner. Das sind die Papiere der österreichischen Volkspartei. Also wenn man jetzt weiß, dass als vis-à-vis in der Gruppe eine gewisse Frau Julia Herr sitzt, die all diese Punkte ja verinnerlicht haben muss und immer vertreten hat, die jetzt bei der ÖVP No-Go sind, musst du eigentlich zum Schluss kommen, das kann sich niemals ausgehen, die können niemals zusammenkommen und das wird krachen. Ich bleibe aber dabei, ich halte dagegen. Ich glaube, die kommen zusammen, weil sie zusammenkommen müssen, weil der Autokrat und Antidemokrat in der Hofburg seine Hand drauf hält und sagt, die müssen die Regierung bilden, anders geht das nicht, weil sonst kommt der Kickl und den Kickl müssen wir verhindern. Und fährt es ab mit den ganzen No-Gos. Das einzige No-Go für den Van der Bellen und für die Verlierer, für das Verliererkartell ist Herbert Kickl in einer Regierung. Und deswegen werden die zusammenkommen und werden das Land leider in den Abgrund führen. Und wir werden dann halt im Juni oder im Herbst nächsten Jahres Neuwahlen haben. Entschuldigung, dass ich so lang war, aber das war jetzt notwendig.
Was ist Ihre Einschätzung? Kommen die zusammen? Wird es diese Ampelregierung geben im Jänner oder platzt das noch auf den letzten Metern?
Ich muss einmal vorausschicken, ernsthafte Verhandlungen kann es nicht geben, wenn bis auf den letzten Euro alle Zahlen auf den Tisch gelegt werden. Weil vorher kann ich über was reden die dann, ja? Also dieses Wort, es muss einen Kassensturz geben, das ist ja nicht bloß eine Beschäftigungstherapie. Ja, oder wie beschäftige ich die Beamten im Finanzministerium oder was ist die ÖVP oder was ist die ÖVP selber nicht. Ich habe den Verdacht, wenn der Karl Nehammer da in einem Kuriergespräch, das zitiere ich jetzt zum dritten Mal, weil mich das noch immer so beschäftigt, ja, sagt, es muss eine Zahlenklarheit geben. Dieses Wort macht mich wahnsinnig. Ja. Wenn ich Bundeskanzler wäre, ja, habe ich vom ersten bis zum letzten Tag Zahlenklarheit. Und wenn ich keine Zahlenklarheit habe, dann bin ich politisch dement und muss mir was anderes suchen. Also es ist furchtbar. Und das muss ich ehrlich sagen, mich verblüfft es, weil du sitzt dann in den Untergruppen, die letztlich ja sich dann vernetzen müssen und die treffen sich ja dann auch mit den Forderungen und Übereinstimmungen dann in der Gruppe, in der dann das Budget zu verhandeln ist. Ja? Und ich frage mich, wenn ich solche Verhandlungsprozesse durchführe, dann muss ich erstens einmal haben, drei Leute, sind vielleicht die drei Vorsitzenden, ja, die also da einmal generell den Überblick haben und die dann auch generell wissen, was ist überhaupt noch finanzierbar, aber die drei brauchen generell wirklich einen Einblick und Zahlenklarheit. Und wenn das die drei nicht haben, und das bitter, wenn das der Babler und die Meindl-Reisinger nicht haben, verstehe ich es, weil die waren nicht in der Regierung. Aber jetzt müssen sie das bald haben. Und wenn der Nehammer sagt, er hat es auch nicht, dann frage ich mich, wer hat es? Welcher geheimnisvolle ÖVP-Mann geistert im Finanzministerium herum? Oder ist er schon in Brüssel rum und weiß es und hat dieses Geheimnis mit sich genommen, nämlich der Brunner? Wer ist es und was letztlich? Wenn ich das alles nicht am Tisch legen kann, dann kann ich mich da wochenlang unterhalten. Aber am Ende des Tages wird dann alles in die Obergruppe kommen. Ich spreche da aus Erfahrung von unzähligen anderen solchen Verhandlungsrunden, weil die da unten nichts bestimmen können, weil sie nicht wissen, wie die Zahlenklarheit ist, nämlich in den Untergruppen. So, dann geht es in die Obergruppe, die nehmen dann einen Stift und fangen zum Streichen an. Na, das ist erst der Hetz. Wenn sie da unten wochenlang in den Untergruppen und Gruppen alle bemüht haben und dann kommt die große Streicherei. So, das ist einmal Punkt 1. Ja. So, Punkt 2 ist diese Papiere, die da immer wieder kommen, da kann schon sein, ich habe zum russischen Erdgas auch eine andere Auffassung. Bevor ich die Wirtschaft ruiniere, nämlich die österreichische, muss ich ein gewisses Quantum an russisches Erdgas auch akzeptieren. Es kommt ja eh über die Börse, es kommt ja eh über andere Leitungen. Das ist ja alles eine Augenauswischerei, die da stattfindet. Ja. Es wird halt nur nicht über die Ukraine kommen. Gut, die werden einen Einnahmenentfall haben, aber gut, so wird es dann sein. Ich war nie ein besonderer Fan der CO2-Steuer und Klimaschutz in einer sozialverträglichen Form, in einer mehrheitsfähigen Form, halte ich aber nach wie vor für notwendig, weil ich habe nichts davon, wenn ich dann den Planeten nicht mehr als bewohnbar beschreiben kann, weil wir zu unfähig waren, um im Klimaschutzbereich etwas zu unternehmen. Nur da sind andere gefordert, die Chinesen. Da sind gefordert viele andere Industrieländer, die da was einzubringen haben. So, über einzelne Steuermaßnahmen öffentlich diskutieren, das ist überhaupt was Neues. Also ich kann doch nicht, wenn ich wirklich vorhabe, Einsparungen zu machen oder Umschichtungen, sage ich jetzt einmal, auf der Ausgabenseite, da wird es sicherlich Sachen geben, wo man umschichten auch kann. Und wenn ich dann darüber nachdenke, wo ich allfällig Einnahmen zusätzlich auch noch lukrieren muss, es muss ja nicht unbedingt Steuererhöhung heißen, ja, dann muss ich das aber bitte vorher wirklich mit einem konkreten Modell wirklich vorher diskutieren, wirklich besprechen, aber nicht, der lässt, das ist ja eine Luftblasenpolitik. Da kommt irgendein Journalist daher, der lässt da Luftblasen aus und sagt, jetzt könnte ich mal wieder, ich will zwar die Steuer nicht, aber ich will eine andere Steuer. Blub, 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 blub. Ja, das ist doch keine, das ist ja einfach unprofessionell. Ich sage auch, die drei wollen miteinander Regierung machen, ich glaube es. Ich hoffe aber nur, wenn es eine professionell arbeitende Regierung ist, dann wird es ihnen nicht schaden, wenn es eine professionell arbeitende Koalitionsverhandlungsprozess ist. Weil sonst nimmt er das letztlich im Endeffekt ja keiner mehr ernst. Ob das jetzt wirklich 15 Milliarden sind, geistern dauernd lauter Zahlen herum.
Ja, ja, stimmt.
Naja, ich will sagen, wir haben das am Tisch liegt und dass man sagt, das ist es jetzt.
Schon bestätigt, ja, von den Wirtschaftsexperten.
Ja, die Wirtschaftsexperten sind die Wirtschaftsexperten. Mitzahlt aber in erster Linie die Geheimnisträger im Finanzministerium und die Geheimnisträger in der ÖVP. Die interessieren mich und nicht nur die Wirtschaft, weil die Wirtschaftsexperten, das haben wir zwar kritisiert, die ist ja je nachdem, wie der Wind geht, ja, sehe ich vor der Wahl. Da haben sie gesagt, haben wir darum geredet. Und nach der Wahl haben sie gesagt, wir haben wir doch jetzt ein Batzen-Defizit und ein Batzen, müssen da ziemlich viel so an Schulden abbauen. So, also da bin ich vorsichtig, ich möchte es nicht runtermachen, die Experten. Die sind sehr klug, sehr fleißig, oft sehr hilfreich. Aber vielleicht haben sie nicht immer die letzte Datenlage bekommen, damit sie ernsthaft ihre Aussagen auch wirklich machen können. Und jetzt zum Schluss der Einleitung. Kann ich die beglücken, ich habe dieses berühmte Buch besorgt. Ja,
ich habe keinen
einzigen Artikel da drinnen von Babler gefunden. Ich habe drinnen nichts gefunden. Nein, ja, ich
muss nur das Impressum lesen. Nein, alle Artikel sind von Babler.
Nein. Ich sage da drinnen ist kein mit seinem Namen gezeichneter Artikel drinnen. Nein, Artikel drinnen ist keine Ansammlung von Artikeln. Es ist jedenfalls so, es ist ein einziger Hort, ein Kompendium von 260 Seiten, sich abgesteist. Ja. Über die Qualität von dieser Arbeit kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber zu sagen, der Babler ist da drinnen und sagt, ich bin ein glücklicher Marxist und noch glücklicher, ich liebe also, Stalin, dann, ist alles Quatsch, dann, das gibt's alles nicht. Ich wollte das einmal hier in dieser Sendung gesagt haben und wer genaueres wissen falsch will, soll sich an mich wenden, ich kann ihm das
also dann sagen. Also dann warst du offenbar nicht, das wundert mich jetzt, wie man ein Buch liest, tut mir leid, aber dieses Buch, ja, da ist ein Text, ein Fließtext,
ja,
wo diese ganzen Stalin-Verherrlichungen, die du ja wahrscheinlich gelesen hast.
Keine Stalin-Verherrlichungen.
Also Stalin hat vieles richtig gemacht.
Da drinnen.
Stalin, nein, das Zitat, das sagt, ich kann da gleich die Seitennummer sagen, wenn du willst. Stalin hat vieles richtig gemacht. Die Verfolgung der Landwirte, die Ermordung von Millionen Menschen sind begründet.
Das Urteil ist gesprochen.
Der Ideologie. Und dann steht hinten, es ist nämlich nicht so, wie du sagst, hast du es nur immer nicht gelesen.
Ja,
es ist nämlich nicht so. Nein,
ja, du liest das nur anders.
Du tust jetzt den Leuten Sand in die Augen streuen. Wenn du es gelesen hättest, wüsstest du, dass diese Kapitel nicht namentlich gezeichnet sind, sind es nicht. Es ist ein einziger Fließtext von Anfang bis zum Ende. Und am Schluss steht im Impressum, stehen die Autoren aufgelistet. Und in dieser Liste, das wirst du ja gelesen haben und nicht übersehen haben, ein gewisser Andreas Babler. Gehen wir davon aus, dass das der Andreas Babler ist, der gerade den Parteivorsitzenden der SPÖ spielt. Dass das der ist, der da in dieser Liste drin ist. Weil wenn es nämlich nicht wäre, dann hätten sie es nicht aus seinem Wikipedia-Eintrag jetzt gelöscht, weil es ein peinlich war. Das heißt, der Babler hat stalinistische Verherrlichungen mit seinem Namen dort im schlimmsten, oder sagen wir so, im besten Fall nur unterschrieben, im schlimmsten Fall auch mitformuliert. Und jetzt sage ich da was, ich habe da was mitgenommen, schenk dir das heute.
Schau, ja, das ist aber lieb von dir.
Schau, das ist was Historisches. Schau. Das ist die Arbeiterzeitung aus den 1950er Jahren. Nämlich noch vor dem 2. Oktober 1969, wo die Sozialdemokratie in einem Beschluss, in einem Gremiensbeschluss, den berühmten Beschluss gefasst hat, niemals mit Kommunisten. Das feiert jetzt übrigens 45 Jahre, ist das gerade alt. Aber noch 10 Jahre vorher haben so Politiker, zu denen man vielleicht sogar noch aufschauen kann, ein gewisser Dr. Adolf Scheer, Vizekanzler, Parteiobmann der SPÖ, oder Karl Seitz oder Oskar Helmer. Und der gesamte Vorstand der Partei hat gesagt, nie mit Kommunisten, veröffentlicht in einem historischen, einer historischen Ausgabe der Arbeiterzeitung. Das schenke ich dir heute.
Ja, das ist
denn
gut.
Das bedeutet, nie mit Kommunisten heißt, dass der Herr Babler niemals im Leben Parteivorsitzender werden dürfen, seine ganze kommunistische Blasen um ihn herum. Denn das widerspricht den Grundsätzen der Sozialdemokratie, dass jemand, der sich Marxist nennt und stalinistische Theorien und den Stalinismus an sich, der zu 60 Millionen Toten geführt hat, auch noch verhuldigt. Und jetzt wieder, zum Inhalt.
Nein,
jetzt komme ich wieder zum Inhalt.
Nein, das geht nicht.
Du kannst ja dann drauf eingehen. Ja. Aber jetzt komme ich wieder zum Inhalt, weil du da immer ablenkst. Du willst das nicht, sag's einfach, dass das nicht geht. Sag, lieber Andreas Babler, hier irrst du. Hier irrst du. Und wenn du mit dem Buch nichts zu tun haben solltest und dein Namen, ohne es, dass das du warst, da drunter geschrieben worden ist, dann soll er das sagen, gefälligst. Aber solange sein Name dieses Buch als Autor zeichnet er für den Inhalt des Buches und für die stalinistische Verherrlichung, die übrigens nicht nur ich festgestellt habe, sondern mittlerweile Gott sei Dank auch andere Medien, Express, Heinzelmeier, SPÖ-Parteivorsitzender und Forscher, Wissenschaftler, hat das Buch im Express sogar zitiert und hat gesagt, das geht nicht, Stammok ab heute. Aber bleiben wir bei der Regierung, weil es mir wichtig ist. Schau, der Unterschied ist, in Deutschland ist diese Ampel gerade gegen die Wand gefahren. Totalausfall der Ampel, alle Lichter hin. Die haben jetzt Neuwahlen und alle werden abgehört. In Österreich hast du in Wahrheit einen Ampelausfall schon vor Inbetriebnahme. Das heißt, die Ampel funktioniert gerade nicht mehr. Die ist schon ausgefallen. Du hast nur mehr Misstrauen zwischen den Verhandlern. Die drohen sich gegenseitig. Einmal droht der Nehammer der SPÖ. Na, dann sind die Verhandlungen schnell zu Ende, um es am nächsten Tag gleich wieder umzudrehen. Dann kommt der Herr Babler und sagt, dann machen wir eine Verhandlungspause, um es am nächsten Tag gleich wieder umzudrehen. Und das ist eigentlich kein Kit, aus dem eine solche Regierung für die Zukunft da ist. Die kennen nicht miteinander. Die müssen aber miteinander. Und das ist das Verheerende. Anstatt, dass in diesem Land eine Regierung sich bildet, die sich zusammentut mit den größtmöglichen Überschneidungen in einer Zweierkoalition, in dem Fall Blau-Schwarz, bildet sich eine Dreierfehlgeburt, die miteinander nicht einmal kennen, die sich nur misstrauen, wo kein Grundvertrauen ist, wo Papiere geleakt werden und durch die Gegend geschickt werden. Und das ist etwas, wo ich sage, da bin ich wirklich dagegen. Und wenn ich mir dann noch anschaue, wo wir im Moment überhaupt sind und jetzt seit zweieinhalb Monaten oder fast zweieinhalb Monaten, sagen wir ein bisschen mehr als zwei Monaten, die noch immer darum streiten, welche Zahlen gelten überhaupt. Die wissen nicht einmal noch, der Herr Babler nicht und auch die Frau Beate, die NATO-Beate, auch die weiß die Zahlen nicht. Keiner weiß, auf Basis welcher Zahlen überhaupt Maßnahmen gesetzt werden sollen.
Ja,
gleichzeitig geht das Land gerade den Bach runter. Pleiten, Insolvenzen, Konkurse, alles, was da so gibt. Und das ist schon interessant. Und letzter Punkt in dieser Runde. Es hat sich jetzt die Statistik aus, da kann man das nachlesen, hat jetzt veröffentlicht, wenn wir gerade auch von der Inflation reden, die ja weiter galoppiert. Es ist ja nicht so, dass die Inflation aus ist, sondern das geht ja weiter. Aber die haben jetzt eine Bilanz gezogen über die generelle Preiserhöhung nur in der Zeit, also in dieser Regierungszeit der letzten Jahre zwischen dieser schlechtesten Regierung aller Zeiten, ÖVP und Grüne. Pass auf, Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke plus 29,7% Preissteigerung. Wohnen und Energie plus 32,7% Preissteigerung. Versicherungen plus 20% Preissteigerung. Bekleidung und Schuhe plus 18% Preissteigerung. Transport und Verkehr nochmal plus 18%. Das ist die Bilanz dieser Regierung. Da soll sich nur einer wundern, dass Leute auf die Straßen gehen und gegen diese Regierung demonstrieren wollen, die dann noch dazu niedergeknüppelt werden von den Regierungschefs.
Ich verstehe nicht, wieso die Blauen sich dann drum reißen. Bei der Bilanz der ÖVP, und das ist nicht nur der Nehammer, es ist die ÖVP auf der Bundesebene, sie drum reißen, dann mit der ÖVP eine Koalition zu machen. Das
Darüber sprechen wir gleich weiter, denn ich glaube, die Ampelregierung haben wir noch nicht abgehandelt. Ganz kurze Werbepause und dann geht es gleich weiter.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Peter Westenthaler und Josef Czapp sind zu Gast im Studio. Wir sprechen auch in dieser Runde noch einmal über die Ampel. Und Sie haben vor der Pause kurz gesagt, Sie verstehen nicht, warum sich jemand überhaupt, in dem Fall die FPÖ, drum reißen würde, in dieser Regierung mit der ÖVP zu sitzen. Die SPÖ verhandelt dennoch. Und wenn man das verfolgt, was da derzeit nach außen dringt, dann wird das ja eine Blut-, Schweiß- und Tränenregierung werden. Viel verteilen kann die nicht. Budgetdefizit sind 15 Milliarden, vielleicht sogar höher. Man hört schon, es kann Richtung 20 Milliarden gehen. Was für einen Handlungsspielraum hat die nächste Regierung überhaupt?
Einen äußerst geringen Handlungsspielraum. Und daher bin ich ja dafür, dass diejenigen, die nicht in der Regierung bislang waren, das auch aussprechen, die Verantwortlichkeit auch darstellen. Ja? Und sagen, ja, ich meine, da ist eine Partei da, die das zu verantworten hat. Übrigens die Grünen mit, ja, die sogar noch Klimabonus und, ja, in Milliardenhöhe, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Die schauen eh zu momentan in der Staaten und dann politische Wunden lecken, aber jedenfalls die ÖVP, die also jetzt faktisch überall versucht, in die Pole Position zu kommen, natürlich auch in der Bundesregierung, hat diese Verantwortung zu übernehmen und die ist sozusagen hauptverantwortlich für dieses Budgetdefizit aus. Und daher ist es nur richtig, wenn die Verhandlungspartner, die NEOS und die Sozialdemokraten, sagen, die sollen jetzt endlich mal alle Zahlen auf den Tisch legen, weil das geht so nicht weiter, dass jede Woche kommt eine andere Zahl. Ich meine, das ist doch ein Witz, das ist ja keine Lotterie, sondern da geht es ja um budgetäre Lösungen für eine künftige Bundesregierung. So, das ist einmal der Punkt.
Aber Sie sind dennoch dafür, dass die SPÖ weiterverhandelt und potenziell in so eine Regierung reingeht. Ja, man könnte es ja auch einfacher machen und sagen, da ist ja nichts zu gewinnen.
Genau,
ja,
super. Dann also quasi eine Verweigerung, da mitzuwirken, um die Folgen dieser katastrophalen Regierung zu beseitigen. Eine staatstragende Partei wie die Sozialdemokraten sagen, nein, wir werden also da versuchen, an der, unter Anführungszeichen, oder sogar real, an der Reparatur der Finanzlage, an der Reparatur all dessen, was die da zu verantworten haben, mitzuwirken. Und ich sage was der Hauptgrund ist der, wenn ich jetzt 165 Zulieferer meines Wissens nach allein Zitternetz, wenn bei VW wirklich es kriselt. Du hast Liner, du hast KTM, du hast nicht wenige, die also da Probleme haben zwischen Insolvenz und noch Schlimmeres zu wählen. Du hast viele, die den Standort verlassen, weil sie sagen, die Lohnstückkosten sind in Österreich so teuer, ich gehe in die Slowakei, ich gehe überhaupt nach Asien oder sonst wo. Schuld ist da vor allem die Regierung, die nämlich Folgendes gemacht hat. Sie hat nicht eingegriffen in der Preisentwicklung, nicht eingegriffen bei der Inflation, das nicht niedrig gehalten. Die Logik war natürlich, dass man dann bei den Löhnen da versucht hat aufzuholen und was natürlich dann dazu geführt hat, dass die Standortsicherung in Österreich erschwert wurde. So. Und diese Verantwortlichkeit kann der ÖVP niemand nehmen. Und daher brauchen die da gar keine großen Töne spucken, sondern die sollen endlich mal die Zahlen am Tisch legen und dann sollen sie mal sagen, was sie sich vorstellen, im Ausgabenbereich und irgendwo auch im Einnahmenbereich. Bereich. Und es wird nicht rumkommen, dass das letztlich also das auch ein Punkt ist, wo man im Endeffekt was zu machen hat. So, und jetzt zum allerletzten Mal sage ich noch einmal, wir werden Folgendes machen, wir machen eine ideologische Paartherapie der Peter Westenthaler und ich, wenn das will, wo wir uns das Buch noch einmal genau anschauen. Ich habe jedenfalls...
Ja, ich habe es ganz genau gelesen.
Der
Herr Babler ist Autor.
Ich würde vielleicht vorschlagen, nehmen wir es nächstes Mal mit, dann kann man es...
Ich
halte von dem Buch, die Leute wollen ganz was anderes hören. Ich halte von dem Buch nichts. Ja. Ich halte es auch eine Zeitverschwendung in Zeiten, wo die Leute Angst haben, bei der Miete, bei der Heizung, bei tausend anderen Sachen, wenn wir uns den Luxus erlauben, über ein Buch, das vor 20 Jahren erschienen ist, da eine große Streiterei abzuführen, das ist ein Blödsinn. Der Babler ist weder Kommunist noch Stalinist, und auch nicht Marxist, nach seiner letzten Interpretation.
Das ist auch falsch, weil er selber gesagt hat, ich bin Marxist.
Er hat's dementiert.
Die Leute haben nicht vor so einem Buch Angst. Die Leute haben vor solchen Ideologien Angst, die bald auf der Regierungsbank sitzen werden. Und der Herr Nehammer, und das sei allen bürgerlichen Wählern, die mit Kommunisten, Stalinisten und Marxisten und solchen, die Faust heben, nichts anfangen können, der Herr Nehammer macht das möglich, dass so jemand, der in Wahrheit in diesem Land unten durch sein sollte mit dieser Ideologie, dass so jemand bald als Vizekanzler auf der Regierungsbank sitzt. Und das ist Werk des Herrn Nehammer, von sonst niemandem. Das ist der Vorwurf. Und das Werk der SPÖ ist, dass sie so einen überhaupt noch ins Rennen schicken, der gesagt hat, ich bin Marxist, der Stalinismus verherrlicht als Autor in einem Buch und der auch mit seiner kommunistischen Partie da in der SPÖ, Schlag nach bei Fussi, der erklärt das, der kennt sich in der SPÖ auch sehr gut aus. Das geht einfach nicht. Hier sind Grenzen überschritten worden. Es ist inakzeptabel. Und es müsste eigentlich ein Bundespräsident, der noch ein bisschen was auf sich hält, den kannst du eh vergessen, einmal aufstehen und sagen, liebe SPÖ, ihr müsst es auf einem anderen einschicken. Der Mann ist unvermittelbar in einer Regierung. Weil der richtet ja für dieses Land auch noch Schaden an. Wenn plötzlich in ganz Europa und auf der ganzen Welt herauskommt, dass ein Vizekanzler da ist, der den Stalin verherrlicht und seine Massenmorde. Das braucht man nicht. Aber auch die Politik. Die Politik so ist, und ich will diese Politik nicht, dass plötzlich Massensteuern daherkommen, dass plötzlich alle Menschen zahlen müssen, das becken müssen, was diese Vorgängerregierung verbrochen hat. Und für das steht der Herr Babler in seinen kommunistischen Wahn, der Massensteuern erhöhen will. Was anderes will er nicht. Ist der Einzige, der das will, und jetzt geht ihm der Nehammer auch noch auf den Leim. Ich finde das entsetzlich, dass die Menschen dafür jetzt bluten müssen. Bluten müsste der Herr Nehammer und seine Verliererpartie, dass sie aus der Regierung fliegen. Das wäre die richtige Antwort. Weil die zu verlängern als Babler und SPÖ und zu sagen, ich mach weiter mit denen. Weiter wie bisher nämlich, weil es ändert sich ja nichts. Und bluten lasse ich für diese 15 Milliarden die Menschen und die Bürger und die Steuerzahler, indem ich ihnen entweder die Mehrwertsteuer erhöhe, die Grundsteuer erhöhe, skandalös, das ist übrigens wettbewerbsgefährdend, die Grundsteuer zu erhöhen, nur so nebenbei, das sind Dinge, Körperschaftssteuer will erhöhen, der Herr Babler, alles kommunistische Ansätze, immer alle müssen dafür zahlen, alle müssen den Kopf hinhalten und das halte ich für völlig falsch. Im Übrigen halte ich auch das Nichtstun der jetzigen Regierung für so gefährlich. Es muss doch schon längst einmal ein Bundespräsident überlegen, wenn die so weitermachen, nicht nur, dass sie sich nicht einigen, aber mal überlegen, ein Expertenkabinett einzusetzen zwischendurch. Weil das geht ja so nicht weiter. Wir müssen ja Entscheidungen treffen. Dieses Land muss ja regiert werden. Das kann ja nicht weiter dahin schwimmen, wenn jeden Tag Leitbetriebe zusperren. Wenn die Arbeitslosigkeit derzeit bei 7% ist und nach allen Expertenprognosen bereits im Jänner die 10%-Marke übersteigen wird. 10% Arbeitslosigkeit in ganz Österreich. Die höchste übrigens in Wien. Da sind wir mittlerweile bei über 15%. Nur so nebenbei, im roten Wien, die höchste Arbeitslosigkeit. Oder wieso macht niemand etwas, was die Energiepreise anbelangt? Jetzt wissen wir, der Befund ist da, die galoppieren schon wieder in die Höhe. Durch Netzkostenerhöhungen, auch durch Preiserhöhungen, weil uns der gute Herr Zelensky, der Korruptionist aus der Ukraine, ab 1. Jänner die Pipeline abtrat und kein Gas mehr, nämlich wirklich kein Gas mehr nach Österreich kommt. Nicht das Gas, was nur die ÖMV kriegt, sondern gar keins mehr. Und dann werden die Preise in die Höhe flutschen. Und dann hast du plötzlich pro Haushalt zwischen 800 und 1.000 Euro mehr, das du berappen musst für Energiekosten. Wo ist eine Regierung, die da dagegen hält? Wir haben derzeit in Amerika zahlst du für eine Megawattstunde Gas 7 Euro, in Österreich 33 Euro im Schnitt. Das ist ja alles unfassbar, was sich da abspielt. Oder wer fährt endlich den Banken ins Gestell? Die Banken jetzt, dreimal ist jetzt der Leitzinssatz in den letzten Monaten gesenkt worden. Sowohl in Amerika als auch in Europa. Und was passiert in Österreich? Wird nicht weitergegeben. Einmal ist es bis jetzt weitergegeben worden. In einem ganz minimalen Prozentsatz, ich glaube um einen Viertelprozentsatz. Da wird nichts weitergehen. Nach wie vor zahlen die österreichischen Häuselbauer, die sich einen Kredit genommen haben, zahlen nach wie vor viel zu hohe Zinsen, die ungerechtfertigt sind. Da kümmert sich auch niemand um. Und so kennt man das, so geht das weiter. Diese ganze verlogene Politik, die da jetzt herrscht. Steuern rauf, Steuern runter. Versprechen, es gibt keine höheren Steuern und dann aber trotzdem Steuern erhöhen. Den Menschen Hochwassergelder versprechen, die nicht ankommen. Und. Da gibt es ja noch so viel, was der Nehammer jeden Tag verspricht und nicht einhalten kann. Und das gehört endlich in die Wüste geschickt und nicht verlängert. Und das wird die SPÖ, diese Frage wird sie sich stellen müssen, ob sie sagt, mit diesem Mann kann man eine Regierung bilden. Wie wir alle wissen, sagen bereits wahrscheinlich 90% der Österreicher nein. Nicht einmal ÖVPler wollen das, sondern sagen, tauscht den da oben, diesen Amokläufer, diesen politischen, der nur seinen Ego-Trip für den Kanzlersessel frönt, tauscht den endlich aus und setzt zu dem anderen hin. Weil der führt das Land in den Abgrund. Und wenn Babler und NATO-Beate, also Stalin-Babler und NATO-Beate, das unterstützen und den zum Kanzler machen, dann wünsche ich Ihnen bei den nächsten Wahlen alles Gute.
So, ich gebe die Frage gleich weiter.
Ja, er hat so richtig im Schwung und
ja, voll,
wirft da herum
mit den
Begriffen. Also müsste die ÖVP in Wirklichkeit von ihren Urvätern, also 45er Jahren, distanzieren.
Ja,
wo der Stalin
nämlich
damals gesagt hat, also mit den Sozialdemokraten geht nichts weiter, ich arbeite lieber mit der ÖVP zusammen. Das war im 45er, 46er Jahr und so weiter. Also nur damit du
dein Geschichtsbild
ein bisschen abrundest. Aber ich bin der Meinung, es hat keinen Sinn, wenn du das ununterbrochen wiederholst, dass der Babler Stalin-Verehrer ist, was Unsinniges.
Solange er es nicht erklären kann, ist er das.
Er macht es nicht und hat es nie gemacht. Ich bin kein Babler-Verteidiger. Soll ich dir was sagen? Ich sage dir Folgendes. Ich bin auch für Kritik an der Babler-Politik. So wie ich der Kritik habe, auch am Nehammer. Und nicht wenig und nicht selten. Ja? Ich bin nur dafür, dass man eine Politik macht, wo man dann auch diskutieren kann. Wenn du sozusagen so Totschlagsbegriffe verwendest, dann sagst du, das ist der Marxist-Ding, dass du nicht sagst, der hat eine Virusinfektion und schlägt die ganzen
Josef Czap, das geht der Babler nicht. Hat selber gesagt, ich bin Marxist und das mehrfach und hat es auch erklärt, weil er die marxistische Ideologie für gut findet.
Was du kritisieren, das ist was anderes.
Ja,
er hat in einem Privatsender hat er das gesagt und zwei Stunden später beim Armin Wolf hat er gesagt, er ist kein Marxist und der Karl Marx hat gesagt, es gibt keinen Marxist und ich selbst bin auch kein Marxist.
Ja, das
und ich sage das jetzt gerade zum dritten Mal. Nein, lass uns im Raum stehen.
Ich habe da ein Büdel von ihm, wo er da steht, übrigens mit der falschen Faust.
Lass uns im Raum stehen.
Der Mann ist nicht regierungsfähig.
Das macht ja nichts. Das ist deine Meinung.
So. Nein, das ist nicht meine Meinung, das ist die Mehrheitsmeinung der Österreicher.
Das kann auch sein.
80%, ja.
Meine Meinung ist die, ich will mir hören, was die drei, jetzt, wenn sie zusammenkommen, ausverhandeln, was am Tisch legen. Das will ich einmal sehen. Und dann können wir uns austoben, wenn da irgendetwas an dem uns nicht gefällt oder wenn wir irgendwas besser wollten. Davon haben die Österreicher und Österreicher noch was. Weil die wollen ja nicht haben, dass wir über Dinge diskutieren, die vor 20 Jahren ein Buch waren und vor 70 oder 100 Jahren irgendwo ein Massenmord war, sondern wir wollen jetzt haben, wie schauen die Lösungen für... Ja, leider. Ja. Wir müssen uns jetzt darüber unterhalten, wie letztlich der Weg in Österreich weitergehen soll. Und da sage ich, Frieden in der Ukraine. Da sage ich, nicht aus ideologischen Gründen, damit diese Erdgasgeschichte machen, wo die Haushalte dann noch mehr brennen und die Wirtschaft noch mehr leiden muss. Wenn man es aus Algerien kriegt, das Erdgas, oder von Norwegen, ist man auch recht. Ja. Aber nicht aus Ideologie. Da, wenn man, dann können wir die Ideologie einnehmen, ja, die grüne Ideologie nämlich, wo man dann sagen, na Moment, ja, das drehen wir ab, dafür brennt der durchschnittliche Österreicher noch mehr. Also das ist das, wo wir die Banken, ja, mit den Banken, ja, da gebe ich dir recht, nicht nur bei den Banken, die großen Energieunternehmen, die wirklich große Geschäfte gemacht haben. Und die Frage ist, was geschieht mit den Supergewinnern von denen und wo fließt das dann auch hin? Nicht bloß anonym in den Staatssäckel und irgendwer verteilt es da. Und da bin ich nämlich dann erst recht dafür, dass man in die Regierung kommt, damit man mitbestimmt, wo die Übergewinne der Banken und der Energieunternehmen auch wirklich hinkommen. Und da muss man dann schauen. Und das ist überprüfbar. Das wird die Opposition wie die Medien auch machen. Haben die sogenannten kleinen Leute, haben die Österreicher und Österreicher was davon? Was bringt ihnen die drei Parteien regieren? Was kommt aus dem Börsel und im Sackel? Ja, da werden wir, das können wir dann
Jetzt hast du uns aber noch immer nicht gesagt, ob du für die Erhöhung der Grundsteuer bist.
Die Grundsteuer, das ist eine sehr schwierige Angelegenheit.
Nein, da muss man dagegen
sein. Zum Beispiel in einer Stadt wie Wien kann das sehr unangenehm sein, wenn das mit Kosten verbunden ist, ja, sage ich nur einmal. Aber ich will mich da, ich kenne ja das Modell
nicht. Der Herr Babler will das.
Schau, ich sage da, ich kenne, das hat er nicht einmal gesagt, ich kenne ja nicht die konkreten Vorstellungen. Ich kann doch nicht einfach immer sowas einwerfen, da geht es so wie bei einer Händelfütterung. Ja. Wuff, ein paar Körner, davon habe ich nichts. Sondern ich will wissen, wie schauen die konkreten Modelle aus, wie kriegt man das letzte hin. Jetzt lese ich überall, Kredite kann man leichter haben. Ja, ist okay. Was ist mit den Zinsen? Wie hoch sind die? Sind die stabil? Sind die flexibel? Wie geht das? Wie können die Häuselbauer? Aber es geht ja nicht nur um die Häuselbauer. Ja. Es geht ja da um alle geht es da, die wir da zu berücksichtigen haben und die wir da zu denken haben. Und da bin ich der Meinung, hilft uns eine differenzierte, kluge Debatte mehr so, dass die Menschen sagen, dann wenigstens der Chab und der Westenthaler oder der Westenthaler und der Chab wissen, wie man es macht.
Gut, dann machen wir noch einmal eine kurze Pause und dann reden wir mal darüber, was müsste denn eigentlich jetzt passieren, weil Wirtschaft ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Da kracht es an allen Ecken und Enden derzeit. Ganz kurze Pause, dann sind wir gleich zurück mit unserem dritten Teil.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Dritter Teil mit Josef Czap und Peter Westenthaler. Wir haben jetzt schon immer wieder auch über die Wirtschaft gesprochen und alle sind sich einig. Entscheiden wird sich in diesem Wirtschaft- und Budget-Cluster, ob diese Regierung kommt oder nicht kommt. Wenn man derzeit die Medien verfolgt, dann vergeht kein Tag, wo nicht eine neue Horrormeldung kommt. KTM, diverse Zulieferer, Siemenswerk geschlossen, Zulieferer von VW, die mit Jobabbau, diese Woche erst gekommen, 400.000 Arbeitslose. Was müsste denn Ihrer Meinung nach jetzt passieren, um dieses Wirtschaftsdesaster, das da nicht nur auf uns zurollt, eigentlich schon da ist, jetzt noch zu stoppen?
Wir haben die größte strukturelle Wirtschaftskrise in der Zweiten Republik, verschuldet von Kanzler Nehammer und seiner Regierung, gemeinsam mit den Grünen. Im Übrigen, die Grünen haben gerade besonders wichtige Themen. Ne? Ich habe gelesen in einer Zeitung, Rauch fordert Rauchverbot. Also wenn man dachte, der will sich selber weg verbieten, weil die Grünen verbieten ja alles. Nein, die Grünen wollen allen Ernstes ein Rauchverbot im Freien jetzt durchsetzen. Ja. Ich frage mich, sind die schon komplett durchgeknallt? Das ist, was kommt als nächstes? Schwimmverbot im Schwimmbecken oder Essverbot im Wirtshaus? Ich weiß ja nicht. Oder Fahrverbot im Auto. Also die sind ja komplett übergeschnappt. Die sind ja nicht mehr ernst zu nehmen. Aber okay, das soll uns nicht kümmern, weil die werden ja abgestraft bei der Wahl. Sind ja aus allen Landesregierungen und jetzt auch aus der Bundesregierung rausgeflogen. Nein, was es braucht, ist ein Programm des Ankurbelns, des Mutes, der Hoffnung für die Wirtschaft. Und das ist mit einem Marxisten und Stalinisten nicht zu machen, mit einem Babler, der nur alles vereinheitlichen will. Der hat uns vor der Wahl sein Programm auf den Tisch gelegt. Er hat gesagt, Körperschaftssteuer muss erhöht werden. Es müsste eine Reverstaatlichung der Betriebe geben. Eine Reverstaatlichung letztlich hat er Gewinne. Die dürfen nicht mehr alles behalten. Und da meine ich nicht die Energiekonzerne und die Übergewinne, sondern ganz generell. Das heißt, der lebt ja seine kommunistisch-marxistischen Ideen da auch aus, zu denen er sich auch bekennt. Und daher habe ich nicht viel Hoffnung, dass das mit dem geht. Allerdings, dass jetzt ein Nehammer, ein an sich bürgerlicher, oder er behauptet das, was der ist, weiß ich nicht mehr, der ist gar nichts mehr, abgewählt, alles Mögliche, bricht alle Versprechen. Aber dass sich der jetzt hergibt, obwohl er noch vor wenigen Monaten eine Brandrede für das Eigentum in dem Land gehalten hat, für Gründer, für junge Familien, die sich ein Haus bauen, und jetzt bei der Grundsteuer umfällt, bei der Massensteuer, die nicht einmal das, was der Josef Czap immer behauptet, deswegen wundert es mich, dass du weißt nicht, um was da geht, erklär dann, was da geht bei der Grundsteuer. Bei der Grundsteuer geht es darum, dass jeder zahlt regelmäßig, der ein Grundstück besitzt, zahlt eine Grundsteuer. Die Regierung will das jetzt erhöhen, das heißt, jeder soll mehr Grundsteuer zahlen. Jeder zweite Österreicher in Wahrheit. Das ist der Punkt.
Seit Jahrzehnten.
Und das hat er, jetzt frage ich mich, was das mit Gewinnen zum Beispiel zu tun hat. Oder mit Vermögensteuern gar nichts. Weil den Grund, den er sich gekauft hat, da hat er auch schon Steuern gezahlt. Da hat er eine Grunderwerbssteuer bezahlt. Mit dem Geld, was er für diesen Grund ausgegeben hat, das hat er verdient. Da hat er Einkommensteuern oder als Unternehmen Gewinnsteuern bezahlt. Das heißt, das Geld, was in dem Grundstück drinnen steht, das er sich gekauft hat, steckt bis hin zu Bankzinsen und alles Mögliche, ist 3-4-fach besteuert bereits. Und jetzt kommt der Herr Babler und der Herr Nehammer Hand in Hand um die Ecken und sagen,
Aufhören mit der Grundsteuer. Und einkassiert wird es von den Gemeinden, von den Bürgermeistern in Niederösterreich und der Steiermark, die jetzt Wollenversicherung. Perfekt. Die werden alle auf die Go fallen. Da wird es keine Bürgermeister bald einmal mehr geben von Rot-Schwarz in der Steiermark und in Niederösterreich, wenn das so weitergeht. Wunderbar. Ist eine kommunale, eine Gemeindeabgabe. Ja, finde ich klasse, dass das passiert. Was es braucht, ist eine massive Entlastung der Unternehmen und der Wirtschaftsbetriebe auf den Standort. Runter. Ich würde sogar sagen, die Körperschaftssteuer gehört auf null, gehört ausgesetzt für die nächsten 2 Jahre, um da einen Wettbewerbsboom zu bekommen, dass die Unternehmen sagen, wow, Österreich keine Körperschaftssteuer mehr, na, da gehen wir hin. Dass das, und dann erst wieder schrittweise eingeführt wird, dass du mal Anreize setzt, dass du die Lohnnebenkosten, nämlich die unnötigen, nicht die, die letztlich für die soziale Wohlfahrt heranbezogen werden, sondern die unnötigen Lohnnebenkosten runterstreichst. Wer versteht denn in dem Land noch, dass ich für eine sinnlose Wirtschaftskammer überhaupt noch Beiträge zahle? Bei der Arbeiterkammer gibt es ein paar Argumente auch nicht mehr viel, weil die sind in Wahrheit auch ziemlich daneben. Wieso muss ich für diese Institutionen, die mir als Unternehmer überhaupt nichts bringen, eigentlich noch Lohnnebenkosten zahlen? Das ist ja absurd. Das heißt, mit diesen sakrosankten Dingen, die natürlich in einer schwarz-roten Koalition nicht gehen, weil du hast das Gleichgewicht des Schreckens. Arbeiterkammer muss gefördert werden, sagt die ÖVP, sagt die SPÖ, Wirtschaftskammer der ÖVP. Das, was wir schon gehabt haben, Stillstandskoalition bedeutet das. Und die Neos schauen dabei Tour durch die Finger, weil die haben nichts zum Sagen. Das heißt, wir brauchen hier eine Gründerzeit, eine neue für Wirtschaftsunternehmungen. Wir müssen den Unternehmer auch bei den Arbeitskosten entlasten. Wir müssen auch schauen, dass die Arbeitsplätze besser gefördert sind und dass sie entsteuert werden in diesem Land. Dass auch die Menschen, die breite Masse wieder Kaufkraft bekommen. Die ÖVP hat uns jetzt 3 Jahre lang erzählt, die Menschen haben so viel Kaufkraft, die können sich so viel leisten. So toll, erinnert dich, Maria Rockhaller, da ist sie gesessen, Nehammer, Stocker, die alle herumgrenzt haben und sagen, ist toll, was wir für eine Kaufkraft haben. Ne? Die waren kein einziges Mal zu Hause bei einer Familie. Nichts können sich die Menschen leisten, nicht einmal Weihnachtsgeschenke zum Teil. 500.000 Haushalte werden heuer auch wieder im Kalten sitzen, weil sie das Heizen nicht leisten können. In Österreich des Jahres 2024 werden 500.000 Haushalte die Heizung dran, weil sie es nicht mehr leisten können. Die sitzen mit Anorak und mit Pullover, da treibt es die Tränen raus. Und die empathielosen Politiker von Rot und Schwarz, denen ist das alles wurscht, die lassen die Energiepreiserhöhungen wieder durchrauschen. Also es gibt da Maßnahmen, die zu machen werden, und zwar eine ganze Menge, bis zur entscheidenden, auch in der Wirtschaft. Und da sagen ja alle, dass das gehört, aber wie, weiß keiner. Diesen Dschungel an Förderungen endlich einmal auszumisten, wo Milliarden schwimmen, wo Milliarden Förderungen quasi völlig sinnlos gegeben werden, ausgegeben werden. Ich rede jetzt gar nicht von der Corona-Förderung, aber auch sonst. Da gehört mit der Rodung eingefahren, dass nur mehr die ganz notwendigsten Förderungen überbleiben. Da kannst du Milliarden herausholen und dann kommt natürlich mein allergrößter Steckenpferd fürs erste Jahr, weil das ist einmalig, weg mit dem Sky Shield, 6 Milliarden Euro. SPÖ dafür, Babler unterschreibt das schon im Koalitionsübereinkommen, habe ich jetzt gehört. Kein Wort mehr gegen Sky Shield, SPÖ umgefallen. Volle 6 Milliarden eine, aber für die kleinen Leute haben es kein Geld mehr, die Sozialdemokraten, die Genossen. Klar, weil die werden ja abkassiert vom Stalinisten, vom Herrn Babler, abkassieren, Massensteuern. Also ich sehe da schwarz, was da kommt. Die Regierung wird kommen, weil es gar nicht anders geht. Man wird sie auf Biegen und Brechen durchziehen. Weil es der Autokrat zu Wien, der Hofburg, der Antidemokrat, dem Wahlen wurscht sind. Weil es der fehlgeleitete, abgewählte Nehammer, der Wahlergebnisse nicht wahrhaben will, aufgrund seines Ego-Trips so haben will. Und wir haben da wir steuern auf eine furchtbare Zeit zu. Und ein letzter Satz. Ich war entsetzt, dass es in Österreich sowas gibt, dass nur 1.000, das waren nicht so viele, 1.000 Menschen, gehen auf die Straße, wird zuerst die Demonstration verboten, die gegen diese Regierung demonstrieren wollen, eine Demonstration zu verbieten mit dem Argument, ja, das ist ja schlecht für die Wirtschaft, wenn die da demonstrieren gehen. Aber andere Demonstrationen sind zugelassen worden, die gegen rechts zum Beispiel, die sind nicht verboten worden, die sind auch dort aufmarschiert. Oder die Klimakleber, die es immer kleben haben lassen auf den Straßen, wo die Geschäftsleute spät gekommen sind, jetzt jahrelang, wo man nichts dagegen gemacht hat. Oder die Donnerstagsdemonstrationen damals gegen Schwarz-Blau, jeden Donnerstag durch die Wiener Innenstadt gezogen, nichts verboten. Einmal meldet eine Gruppe von Menschen, die eine autonome Gruppe ist, die mit der FPÖ nichts zu tun hat, aber die dann die Regierung auf den Nerv geht, diese Koalition, die sie da abzeichnen, wird einmal verboten. Und dann gehen die aber trotzdem hin und gehen spazieren. Dann werden die, ich habe die Bilder im Internet mir ganz genau angeschaut, dann werden die von der Polizei, und ich mache der Polizei keinen Vorwurf, ich mache den Kommandanten und den Herrn Kahner, der übrigens auch ein historisches Problem hat als Museumswächter, wissen wir ja, ne? Des Dollfuss-Museums. Das ist der nächste, was mit der Demokratie ein bisschen ein Problem hat. Und der gibt dann den Befehl, die dort einkesseln zu lassen. Die Menschen wurden eingekesselt in der Innenstadt dort, bei der Burg. Bei, ich weiß nicht, was gehabt hat, 2 oder 3 Grad. Stundenlang eingekesselt. Und da waren nicht böse Rechtsradikale und Schwurbler. Das waren Familien mit Kindern, die dort waren. Und das passiert in Österreich, weil Menschen gegen diese Regierung demonstrieren wollen. Ich muss sagen, es ist zum Genieren. Diese Regierung, allein wegen dieser Aktion, dass die Regierung erstens die Demonstration nicht zugelassen hat und zweitens dann auch noch gegen die Demonstranten mit Gewalt vorgegangen ist, für das müssen sie eigentlich schon alle zurücktreten.
Herr Ciao. So, da war jetzt einiges dabei. Aber das ursprüngliche Thema war ja die Wirtschaft und die Frage, was muss passieren, um dieses Wirtschaftsdesaster da jetzt noch irgendwie in den Griff zu kriegen, beziehungsweise einen Komplettabsturz.
Ich habe nur einen Satz zu dem. Ich bin natürlich für Demonstrationsfreiheit. Das Argument, das schadet der Wirtschaft, ist für mich nicht plausibel. Und wenn dort jemand gibt, der gegen eine Dreiparteienregierung demonstriert, so wie wenn jemand gegen Schwarz-Blau demonstriert,
soll er das machen?
Dann soll er das machen. Ja. Also ich habe da verstehe das nicht und bin da auf der Seite der demokratischen Freiheit und der demokratischen Rechte. Das ist das eine. Das zweite ist, ich kann jetzt, oder wir, würde ich fast sagen, wir können da schwer mitreden, weil wir nicht wissen, was wird momentan wirklich verhandelt. Weil da können es dir noch so Fotokopien schicken, was dann die wirklich im Hintergrund in die Wege leiten und dann in den Untergruppen auch wirklich behandeln und beschließen. Ich kann es nicht sagen. Wäre auch unprofessionell, wenn das sogar nur wir wissen würden. Aber im Endeffekt wirst du trotzdem die mit der Frage auseinandersetzen müssen. Nicht nur, wie kriege ich die 10, 15 Milliarden, wie viel das auch immer sind, in den Griff. Wie kriege ich das in den nächsten Jahren im Griff? Ist es für 4 Jahre? Ist es für 7 Jahre? Und dann muss ich natürlich die Frage stellen, wo mache ich allfällige Umschichtungen, wo tue ich im Staatsapparat vielleicht die eine oder andere Einsparung machen. Es kann ja sein, dass es das auch möglich ist. Die NEOS zumindest behaupten das die ganze Zeit. Das ist etwas, was ein längerer Prozess ist. Der kürzere Prozess ist, du musst es demnächst bald, und zwar rasch, was am Tisch legen. Ja? Und das muss auch vertretbar sein. Das muss auch beweisen, warum es für Österreich und für die Zukunft Österreichs gut ist, wenn diese drei Parteien eine Regierung machen. Wenn du das nicht kannst, brauchst du das nicht tun. Ja? Und da spielt natürlich auch diese Budgetgeschichte eine nicht unwesentliche Rolle. Und da ist ganz entscheidend, das habe ich aber da schon vor der Wahl gesagt, ja? Wenn es droht, dass es Standortgefährdungen gibt, Abwanderungen von Betrieben gibt, Insolvenzen gibt, dann muss man sich da was überlegen. Und die Konkurrenzfähigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft und damit die Absicherung der Arbeitsplätze zu garantieren. So, das ist ganz klar und das wird auch entsprechend dann zu diskutieren sein. Was dann wirklich auch die besonders Wohlhabenden, diese 1% der Österreicher, in welcher Form die dann auch beteiligt sind, das weiß ich nicht, weil ich die konkreten Modelle nicht kenne, die sollten sie diskutiert werden, dann am Tisch legen. So, das ist das eine. Und daher finde ich, man muss hier auch eine Breite an Angeboten haben, dass alle miteinander mithelfen. Ich war immer dafür, alle Parteien sollen miteinander helfen, alle sollen zusammenarbeiten, die sollen sich nicht gegenseitig bekämpfen, sondern für Österreich alle mitwirken und dann kriegen sie auch mehr Solidarität und Unterstützung in der Bevölkerung selbst. Und selbst wenn es eine Dreiparteienregierung gibt, du kannst die berühmten 28-29% freiheitlichen Wähler, die kannst genauso wenig da ausschließen, gedanklich oder vielleicht auch bei der einen oder anderen Maßnahme, wie auch die Grünwähler, ja, die dann vielleicht nicht in so einer Regierung drinnen sind. Also das halte ich für ganz entscheidend. Ich bin ein vehementer Gegner von diesem Sky Shield, 6 Milliarden ist ein rausgeschmissenes Geld und ich bin ehrlich gesagt ein strenger Verfechter der Neutralität Österreichs. Also ich sehe da ein Gefährdungspotenzial und ich halte davon im Endeffekt gar nichts. Und ich erwarte mir, dass jetzt in der Außenpolitik Initiativen gestartet werden, um es endlich wenigstens einen Waffenstillstand zu erreichen in der Ukraine, um dort halt wirklich dann vielleicht sogar einen Friedensprozess im Endeffekt in Gang zu setzen. Das könnte Österreich alles tun. Ja? Und nicht da quasi mitwirken, dass die europäische Rüstungsindustrie jetzt aufgefettet wird. Denn das ist ja die große Gefahr mit diesen Argumenten, die da gerade in der Gegend herumgeistern, dass der Gewinner der jetzigen Situation die europäische und amerikanische Rüstungsindustrie ist. Nicht gesagt auch die russische auf der anderen Seite. Ja. Und ich bin der Letzte, der auch nur irgendein Verständnis für das hat, was der Putin da alles zu verantworten hat. Aber im Endeffekt muss man in dieser Richtung, glaube ich, da sich was überlegen. So, was die Reverstaatlichung, da geht gar nichts. Das ist ja das, was wir auch da gesagt haben. Wenn ein Energieunternehmer super Gewinne hat, dann will ich da gefälligst mitreden bei der Abschöpfung dieser Gewinne, nämlich dass sie abgeschöpft werden.
Das hat aber der Pablo nicht gemeint. Nein, er hat gesagt, nicht, generell müssen die Unternehmungen teilweise reverstaatlich.
Ja, ich habe einen Vorschlag. Ich sitze da und habe eine eigene
Meinung.
Wir
diskutieren über Vorschläge
der Politik. Ja, es gibt Vorschläge, die ich verstehe nicht. Es gibt Vorschläge, die finde ich gut. Also ich bin da ein freier Denker, Freidenker. Ich bin ein sogenannter Freidenker und würde es auch gerne bleiben. Aber jedenfalls, dass man darüber nachdenkt, was man mit den Übergewinnern tut und wo die dann hinfließen, ist zumindest einmal a priori nicht gerade schlecht. Ja. Dass österreichische Industrie und die österreichische Wirtschaft nicht vom Ausland ausverkauft wird, abgekauft wird, dass wir nur mehr abhängig sind von den noch funktionierenden deutschen Wirtschaftskonzernen, Unternehmen, auch gut übrigens auch im Medienbereich. Also das finde ich sowieso logisch und das war quasi auch immer meine Position, die ich da letztlich also einzubringen habe. Klimabonus, das sagen eh alle, den könnte man auch ganz abschaffen, finde ich. Und den Sky-Shield könnte man sich da sparen. Und ich muss da leider sagen, wie die soziale Staffelung bei der kalten Progression ausschaut, ist auch ein Gedanke, über den man nachdenken müsste, weil da geht es um sehr, sehr viel Geld. So, und jetzt noch einmal, es gibt keine Tabus, man muss sie hinsetzen, aber angeblich soll es Mitte Dezember schon erste Ergebnisse geben. Wenn nicht, dann gibt es...
Show halt. Ist gut.
Ja, ich weiß eh, was haben die eigentlich die Wochen vorher gemacht?
Also,
ja,
zählt, gut, zählt.
Angeblich haben sie ja nur eine 4-Tage-Woche vereinbart. Liegt vielleicht auch daran, dass so wenig weitergeht. Ja, ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter. Und dann schauen wir in die Steiermark. Da gibt es nämlich wahrscheinlich deutlich rascher eine Regierung als im Bund, und zwar eine blau-schwarze. Bis 18. Dezember soll die bereits stehen. Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Pause.
Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, so geht's nochmal. Ja, schönen guten Abend, willkommen zurück zu unserem vierten Teil. Wir sprechen über die Steiermark. Herr Czapp, vierter Teil beginne ich jetzt wieder mit Ihnen. Ursprünglich hat ja alles nach Blau-Rot ausgesehen in der Steiermark. Jetzt ist es doch Blau-Schwarz geworden. Sind Sie enttäuscht, weil das wäre ja mal eine neue Variante gewesen, wo sich zuletzt ja auch namhafte Granden der SPÖ dafür ausgesprochen hatten und sogar Franz Franitzky gesagt hat, die ursprüngliche Franitzky-Doktrin kann man eigentlich auf heute nicht mehr so umlegen.
Na, vor allem hieße das, dass man sie auf die Steiermark nicht umlegen kann. Das heißt, die haben eigentlich dort freie Hand gehabt. Selbst Pablo hat gesagt, er ist zwar nicht glücklich. Gut, es geht nicht immer darum, wer glücklich und unglücklich ist. Es geht darum, was bringt es der steirischen Bevölkerung, wie gut ist es für Österreich. Jedenfalls haben die da darüber echt nachgedacht. Und es hätte also sozusagen keine Schranken gegeben. Und es hätte durchaus diese blau-rote Landesregierungskonstellation geben können. Das ist nicht zustande gekommen, aus verschiedenen Gründen. Vielleicht hat es die eine oder andere Schnittmenge gegeben, die nicht ausreichend war, aber dass der Herr Landeshauptmann Drechsler, wo das Ziel sowohl der Blauen wie der Roten war, also vor allem der Blauen, die Roten haben ja da nicht so das dezidiert ausgesprochen, dass der faktisch nicht mehr Landeshauptmann bleiben soll und dass der wirklich die Wahl verliert. Und dann steht er dort und sagt, nur dann wäre ich halt Stellvertreter, Hauptsache er bleibt dort sitzen und Hauptsache die ÖVP ist weiter in den Machtpositionen in der Steiermark, die sie seit Kriegsende hat. Es war immer nur die ÖVP, die dort den Donau gibt, für alles verantwortlich ist und die das auch weitermachen will. Und das, finde ich, wäre eine Chance gewesen, dass die ÖVP sich ein bisschen erholen kann in der Opposition in der Steiermark. Aber das ist leider nicht zustande gekommen.
Herr Westenthaler, jetzt ist es blau-schwarz geworden, doch nicht blau-rot. Sie hätten das ja, glaube ich, auch für ganz charmant befunden, mal so eine blau-rote Landesregierung. Ja. Was ist da gelaufen im Hintergrund?
Ich gebe zu, dass ich überrascht war, dass das so schnell dann doch zu... Ich meine, es ist noch nicht fertig, man weiß, was da noch rauskommt, aber dass diese Vorentscheidung jetzt einmal gefallen ist, um es so zu nennen, Regierungsverhandlungen mit der ÖVP zu führen, hat mich schon überrascht. Ich habe mich aber dann etwas erkundigt, was die Gründe dafür sind, weil vordergründig war das nicht ganz so klar. Ich sage gleich warum, weil ich mir gedacht habe, wenn man eine tatsächliche Erneuerung will, übrigens sage ich das ja immer auch auf Bundesebene, dann geht das mit der ÖVP nicht offensichtlich, sondern da muss man andere Alternativen andenken. Und die Erneuerungsansage, das heißt das neue Modell, wäre natürlich gewesen ein blau-rotes. Dazu stehe ich ja, das habe ich immer gesagt. Mir hätte es auch sehr gut gefallen, aber es gibt eben stichhaltige Argumente, die dagegen gesprochen haben. Und das wohl entscheidendste Argument ist zunächst einmal das demokratiepolitische. Wenn ich auf Bundesebene, so wie das ja die FPÖ und übrigens auch ich immer wieder gemacht habe, und sagen, eigentlich muss eine Regierung sich zusammensetzen aus den Ersten und den Zweiten, das heißt, aus möglichst das abbilden, was die Wählerinnen und Wähler gewählt haben, ist es ja ganz eine eindeutige Geschichte, dass in Steiermark fast 2/3 Mehrheit ÖVP und FPÖ zusammenfinden. Übrigens sage ich das auch auf der Bundesebene. Ich habe das immer gesagt, wenn man den Wählerwillen und die Demokratie hochhält, dann gibt es überhaupt keine andere Möglichkeit. Punkt 1. Punkt 2 ist die Inhalte, auch ganz klar, da wird man erst sehen, ob man sich da findet mit der ÖVP. Keine Ahnung, ob plötzlich die ÖVP tatsächlich ihr Leitspital über Bord wirft und da Abbitte leistet, weil ich glaube, diesen Umfaller kann sich eine FPÖ nicht erlauben, dass die jetzt plötzlich sagt, wir sind fürs Leitspital. Ganz im Gegenteil, das wird eher was anderes werden. Und da ist halt auch klar, dass gerade in den wichtigen Themen Wirtschaft, Rettung von Arbeitsplätzen, man muss sich vorstellen, du brauchst jetzt dort eine Regierung, die nicht nur die Größe der Wählerinnen und Wähler abbildet, sondern auch konkrete Maßnahmen umsetzt. Und Wirtschaft und Arbeit ist im Moment das Hauptkapitel. Und ich glaube, dass sich da diese beiden Parteien finden können. Und vor allem in der Migration. Da habe ich gehört aus verschiedensten Kreisen, dass die Migrationsvorhaben der Freiheitlichen Partei, die klar am Tisch legen, nämlich künftig keine sozialen Leistungen mehr für Nicht-Österreicher bzw. für solche, die nicht einbezahlt haben, also dass man in Wahrheit die sozialen Leistungen künftig den Österreicherinnen und Österreichern vorbehält, dass das mit einer Sozialdemokratie offenbar nicht gegangen wäre und dass das in den Verhandlungen leider schiefgegangen ist. Und das ist halt ein zentraler Punkt. Und wenn man den nicht bringen kann, dann tut das nicht gut und dann kann man keine Koalition bilden. Und das dritte Thema war nach Demokratieinhalten, ist mit Verlaub auch das Personelle, das leider einer offenbar zum jetzigen Zeitpunkt zumindest, einer Koalition mit der SPÖ dagegen gestanden ist. Erstens einmal, weil es den, ich hätte es gesagt, schon fast Verrückten, aber ich sage jetzt nicht verrückt, ich sage diesen Stalinisten da an oberster Stelle gibt, an der Bundespartei, was tust du? Du machst mit denen eine Koalition und dann fällt denen irgendein Beschluss ein, irgendeine Weisung in die Steiermark, jetzt ist das zu beenden und Neuwahlen auszuberufen. Also das heißt, der Babler ist ja an sich ein Hort der Instabilität und wenn der Herr Nehammer glaubt, das ist jetzt die stabile Regierung mit dem Herrn, dann ist das sein Problem. In der Steiermark hat man da offenbar anders gedacht und hat gesagt, mit dem Babler wollen wir so weit wie möglich nichts zu tun haben, weil, und jetzt kommt die Auflösung, offensichtlich, so wird das jedenfalls berichtet in der Steiermark, auch zwei Mandatare der Sozialdemokratischen Partei voll auf dieser Babler-Linie der Ausgrenzung sind und eigentlich keinen Hehl daraus gemacht haben, dass sie mit den Freiheitlichen überhaupt nicht kooperieren wollen. Und jetzt, warum soll ein Mario Kunasek, der den Menschen Stabilität verspricht, dann mit einer Partei zusammengehen, die nicht einmal geschlossen dafür wäre, für seine Koalition? Also das hat schon was für sich. Schade, es ist sicherlich schade, also mir hat das taugt einmal, so ein Modell anzugehen. Aber was nicht ist, kann er noch werden. Es kommt jetzt das Burgenland bald einmal daher. Vielleicht gelingt es dort. Vielleicht schafft es die SPÖ, der Herr Iwanicki, nicht nur für ein Bundesland seine Doktrin für ungültig zu erklären, sondern auch für die Bundespartei. Und dann wäre vielleicht eine ÖVP nicht immer pragmatisiert, auch bei 11% Wahlverlusten in der Regierung. Und dann geht es vielleicht ohne Babler. Mit Babler verstehe ich, geht das nicht. Der Kommunist kann nicht mit der Freiheitlichen Partei, umgekehrt übrigens auch nicht. Aber vielleicht schafft es die SPÖ, eine neue Führung aufzustellen. Vielleicht gelingt es dann einmal demokratiepolitische Normalität und nichts anderes wäre das, wenn auch einmal eine Regierung, und zwar auf Bundesebene, blau-rot käme. Hätte auch interessante Ideen, die man da umsetzen kann. Ist halt jetzt nicht, aber die Argumente sprechen hier für die Entscheidung von Mario Kunasek und er wird diese Verhandlungen sehr gut führen. Es wird eine gute Regierung für die Steiermark werden.
Darf ich jetzt gleich was dazu sagen? Noch einmal, kein Kommunist. Ja, da gibt es überhaupt keinen Kommunisten in der Führung der SPÖ. Aber historisch betrachtet, und ich vergleiche weder das eine noch mit dem anderen, aber der Hitler-Stalin-Pakt war ein Pakt zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten. Also die Kommunisten waren noch nie wählerisch, besonders wenn es umgegangen ist um Machtfragen. Also nur das sei hinzugefügt und auch gleich wieder beiseite geschoben, weil wir momentan nicht eine historische Sendung, sondern wir wollen uns mit der Zukunft Österreichs auseinandersetzen. Schau, dass da bei einem längeren Verhandlungsprozess man auch in der Frage der Migration und Sozialleistungen wahrscheinlich auf ein Modell einigen hätte können, halte ich für realistisch, aber dazu muss man länger reden als am Nachmittag. Es haben bei den Sozialdemokraten viele den Eindruck gehabt, dass das eher zwar Gespräche waren, aber im Hinterkopf man doch daran gedacht hat, mit dem Machtapparat ÖVP in der Steiermark, mit ihren 5 Beamten, mit all den Bünden und so weiter, eine leichtere Kooperation zu finden, als das vielleicht mit den Sozialdemokraten gewesen wäre. Ich kann es nicht verifizieren und bestätigen, ich war da nicht dabei, dass es vielleicht den einen oder anderen Mandatar gibt, der ein bisschen anders denkt als vielleicht die absolute Mehrheit der Landespartei. Kann sein, muss nicht sein. Das zeigt sich immer erst, wenn eine reale Situation da ist, wie dann abzustimmen ist. Und es ist klar, dann muss geschlossen abgestimmt werden. Sonst ist es keine handlungsfähige Landesregierung, genauso gilt es für die Bundesregierung. Der Vanitzky, der Bundeskanzler Vanitzky, hat das vor allem damals entwickelt und die Koalition mit den Freiheitlichen beendet und auch diese berühmte Doktrin entwickelt. Das war wieder heute halt für den Alt-SS-Land da in Grumdorf die Rede gehalten hat und wie er dann gesagt hat, aber im Dritten Reich hat es noch eine ordentliche Beschäftigungspolitik gegeben. So, das war's und ab dem Moment war es aus. Ja. Und das ist der Kern dieser Doktrin gewesen. Es hat sich vieles verändert, es bewegt sich vieles. Es war der Hofer, der die Identitären geächtet hat und gesagt, ein Identitärer kann niemals Mitglied der FPÖ sein. Ja, das muss man mal immer wieder sagen. Der Norbert Hofer, wie er Vorsitzender war, hat das gesagt. Ja. Und das ist schon ein anderer Zugang. Oder der Norbert Steger, der überhaupt eine sozialliberale Partei aus der FPÖ machen wollte und nicht eine nationalliberale. Also da sind immer viele Bewegungen und viele Dinge da. Und ich nehme das zur Kenntnis. In der Steiermark scheint man sich in diese Richtung zu bewegen. Und jetzt wollen wir sehen, was beim Leitspital Litzen wird, weil das war nicht egal bei der Abstimmung. Das hat eine ganz große Rolle gespielt. Und dann werden wir halt sehen, inwieweit das stabil ist oder ob vielleicht bringen diese Gespräche doch noch eine gewisse Unsicherheit und man denkt über andere Modelle nach.
Mama, na, da muss ich jetzt noch kurz was dazu sagen, nur damit es in Erinnerung auch bleibt. Der Babler, ich zitiere, hat gesagt, ich bin ein Marxist. Und er hat dann nicht nur den Satz gesagt in diesem Fernsehinterview, sondern er hat dann auch ausgeführt, warum seine ganze ideologische Grundlage eigentlich auf dem Marxismus fußt. Das war nicht nur der eine Satz hingesagt, sondern er hat es auch erklärt, dass er das gelernt hat und das ist für ihn seine Ideologie. Punkt 1. Punkt 2, die Geschichte von der Lehnenbüste daheim im Wohnzimmer ist bekannt.
Ich war nicht im Wohnzimmer, ich kann es nicht bestätigen.
Aber es war ein Journalist dort, der das gesehen hat und es gibt auch offensichtlich ein Foto davon. Und dass er ein Buchautor eines Buches ist, wo Stalin verherrlicht wurde, auch das ist unbestritten, garniert das Ganze noch mit politischen Inhalten, die sehr an den Kommunismus zumindest erinnern, in all seinen Ausführungen mit der Verstaatlichung und so alles. Das sind Fakten, die kann man nicht wegdiskutieren und daher kann man aus dem Brust und der Überzeugung sagen, hier ist ein marxistisch-kommunistischer Mann an der Ruder der SPÖ, eine Ideologie, die Millionen Menschen das Leben gekostet hat.
Schon, dass das alles
und nur dazu ziemlich grauslicher war, weil der Marx nämlich nicht nur diese Ideologie vertreten hat, die der Herr Babler auch vertritt, sondern auch ein ausgewiesener Antisemit und ein ausgewiesener Narzisst sowieso, aber ein Antisemit und Rassist auch war in seinen Briefen, die veröffentlicht wurden, braucht man nur googeln, wirst du sicher schon gelesen haben.
Die waren ja bei den Burschenschaften.
Und das damals, ist schon sehr grauslich. Der Typ ist an sich grauslich und daher ist jede Nähe zu dem, auch wenn es du jetzt verleugnest, ist einmal noch schon nicht gut. Aber wenn er 17 Mal dann nachher gesagt hat, weil sie es ihm eingeflüstert haben, das kannst du ja nicht sagen in der Öffentlichkeit, dass du ein Marxist bist. Du musst ja geheim ein Marxist sein. Du kannst ja seine Ideologien vertreten, aber nur nicht sagen. Daher ist der Mann unten durch für ein Regierungsamt in Österreich. Das ist einfach so. Und ich glaube, mit mir denken 90% der Österreicherinnen.
Ich nehme jetzt zur Kenntnis, du würdest nicht Babler wählen. Ja, ist in Ordnung.
Nein, das ist eine Selbstverständlichkeit. Ja. Das haben ja auch, Josef, das haben ja auch 80% der Bevölkerung gemacht. Ja. Die haben wir nicht gehört. Aber was, ich möchte nicht auf der Regierungsbank sitzen haben.
Ja, das ist deine Freiheit, kannst du sagen.
Das ist meine Meinung und mir wahrscheinlich viele Österreicher und Österreicher, vielleicht sitzt er dann auf der Regierungsbank auch so oder was, oder vielleicht noch mit einem anderen Groß, ich weiß es ja nicht. Weißt, wenn man auf der rechten Seite politische Hygiene einfordert,
und politische Lauterkeit einfordert, wie das du und alle so, die Linken so gerne machen. Es gibt ja auch ein Verbotsgesetz, ein rechtes, ein nationalsozialistisches, der linken Seite übrigens nicht. Da muss man auf der linken Seite ganz korrekt sein und eine weiße Westen haben. Und der Babel hat nicht nur keine weiße Westen, sondern der ist das einzige, das komplette Beispiel dafür, wie man als Politiker nicht argumentieren darf. Ich sage jetzt einmal vorsichtig. Und so einer, wenn den der Nehammer zum Vizekanzler macht, ist er das eh sein Problem. Der Nehammer muss das den seinen Wählerinnen und Wählern dann erklären.
Wir haben eine Übereinstimmung, Hammer. Ich bin dagegen, dass man Politiker als Rechtsextremisten bezeichnet.
Außer sie sind es, ne?
Naja, wie die Identitären, das sagen.
Oder wie der Babler Linksextremist,
und das kann man ja auch dagegen, sagen. Dass man Linksextremismus bezeichnet. Weder die Linksextremisten, die wir kennen, übrigens in Frankreich dann jetzt gerade, die, wie es dort heißt, Linksextremisten mit den Rechtsextremisten gerade Regierung stürzen. Nur, dass man sieht, dass da auch durchaus Übereinstimmung gibt.
Die sozialistische Jugend.
Gemeinsam mit dem Mélenchon.
Na, warte mal, lass mich das. Die sozialistische Jugend hat jetzt gefordert, dass die Kommunisten gewählt werden.
Das sind die Verrückten in Vorarlberg. Ich sage da was. Das ist einmal ganz wichtig. Und ich bin der Meinung, das Wort Rechtsextremismus, Linksextremismus bedeutet, egal ob rechts oder links, Parlament außer Kraft schalten, Gewerkschaften verbieten, Parteien verbieten, alles Mögliche, rassistisch, antisemitisch. So. Und da bin ich der Meinung, das trifft in Österreich weder auf die eine noch auf die andere Seite zu, außer diese Randgruppen, die es möglicherweise gibt, aber die können wir dann mal extra diskutieren. Aber man muss so nicht leichtfertig damit umgehen, weil es verharmlost letztlich auch die gesamte Geschichte des Nationalsozialismus. Auch des Kommunismus, bin ich der Meinung. Und daher muss man korrekt sein.
Ich hätte nur gerne, dass sich jemand, der in Österreich, und jetzt egal welche Person, sich öffentlich zum Nationalsozialismus bekennt, der ja bestraft wird dafür, zu Recht.
Wieder bedeutet.
Ich hätte auch gern, dass jemand, der sich öffentlich zum Stalinismus bekennt, mindestens genauso bestraft wird. Das wäre eine faire Herangehensweise an die Geschichte. Und das passiert in Österreich nicht.
So, machen wir jetzt noch einmal eine allerletzte Pause und dann sprechen wir zum Abschluss noch einmal über den Bund und die Frage, hat diese blau-schwarze Regierung in der Steiermark vielleicht auch Auswirkungen auf die Bundespolitik, weil wir haben ja mittlerweile 5 blau-schwarz oder schwarz-blaue Landesregierungen. Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, willkommen zurück. Großes Finale mit Josef Czap und Peter Westenthal. Wir haben jetzt über die Steiermark gesprochen, über Blau-Schwarz. Es gibt jetzt 5 Landesregierungen, wo ÖVP und FPÖ gemeinsam regieren. Das ist die Mehrheit mittlerweile der österreichischen Landesregierungen. Wir haben im Jänner eine niederösterreichische Gemeinderatswahl und kurz darauf dann eine Wirtschaftskammerwahl, wo man in beiden Bereichen, sowohl in Niederösterreich als auch in der Wirtschaft, mittlerweile es gewisse Kreise gibt, die sich Blau-Schwarz wünschen würden. Sehen Sie eine Möglichkeit, dass diese Ampelregierung doch noch scheitert und es zu Blau-Schwarz kommt?
Nein, die wird nicht scheitern. Die muss kommen. Sie muss scheitern an ihren Inhalten. Das wird passieren. Sie wird scheitern, weil sie eine außer Streit, Zankhader, gegenseitigen Drohungen und Unglaubwürdigkeiten nichts verbreiten und vermitteln wird. Sie werden so alles Mögliche versprechen, es wird aber nicht eingehalten und sie wird daher nicht lange leben. Es geht auch nicht so sehr, weil Sie formuliert haben, der Wunsch ist, möge sein bei vielen, aber es geht doch in erster Linie um die Demokratie in diesem Land. Und wenn man politische Konstellationen, Koalitionen, was auch immer analysiert, dann steht immer ein Wählervotum vorher. Und das ist halt in den 5 Bundesländern so gewesen. Das ist halt eindeutig so, dass dort die Kräfte, die eben gemeinsam einen wirklich großen Anteil des Wählervolkes, wenn man so sagt, abbilden, nämlich zu zweit und nicht zu dritt, das ist der große Unterschied, dass das einfach durchgeführt wird. Unverständlich ist daher umso mehr die Position des Herrn Nehammer, der in einer Umnachtung, in einer Realitätsverweigerung das nicht wahrhaben will und nicht erkennt, dass mittlerweile in Kürze 5 Landesregierungen schwarz-blau oder blau-schwarz, eine wird blau-schwarz sein. Und das verkennt er. Und ich glaube, das ist auch sein Untergang zugleich. Denn wenn man es durchdenkt, und irgendwie müsste man ja eigentlich am Schluss zu der Idee gelangen, wenn sich das so durchsetzt, dass Nehammer tatsächlich gewinnt in dieser Auseinandersetzung und gemeinsam mit den Antidemokraten und Autokraten in der Hofburg und mit der NATO-Beate und dem Stalin-Babler eine Koalition bilden, gegen den Willen der Bevölkerung, dann muss irgendwann einmal auch in der FPÖ man sich die Frage stellen, soll man dann diese Koalitionen in den Ländern fortsetzen? Das ist eigentlich die entscheidende Frage, weil wenn es bei einem, da kann es ja nicht da als Todel hingestellt werden und bei den anderen brauchen es die. Das heißt, es hindert ja in zum Beispiel, jetzt war Steiermark war gerade, das ist entschieden, man muss ehrlich fairerweise sagen, Vorarlberg war gerade erst toll, also lassen wir das einmal. Aber wieso versucht man nicht, wenn das so kommt, dass diese Doktrin, diese Nehammer-Doktrin der Ausgrenzung so bleibt, einfach in den Bundesländern Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich auch die Wählerinnen und Wähler in vorgezogenen Wahlen befragt, ob man das so will. Ob man diese Nehammer-Doktrin so will. Ich sehe jetzt gerade, dass die Freiheitlichen in Oberösterreich bei 31% liegen, ungefähr 6-7% vor der Österreichischen Volkspartei. Bei den Nationalratswahlen in Niederösterreich lag die Freiheitliche Partei nur mehr 8.000 Stimmen hinter der ÖVP. Und in Salzburg, glaube ich, hat sich die Welt auch weiter gedreht und wird sich in Richtung Steiermark-Ergebnis entwickeln. Das heißt, was hindert dort eigentlich Freiheitliche, einmal die Gewissensfrage an die ÖVP zu stellen und zu sagen, fragen wir die Wähler. Wir haben eigentlich eine Wahl, das ist schon relativ lang her. Wir haben derzeit eine Situation, wo eine ÖVP unterscheidet zwischen Bund und Land. Da sind wir Pfui, da sind wir Hui. Wollen wir jetzt bei den Huis bleiben oder fragen wir die Wähler? Und das wäre demokratisch. Also warum soll es in den drei Bundesländern nicht bald Neuwahlen geben, um die Leute zu fragen, wollen sie, dass die ÖVP weiter in führender Position bleibt in dem Bundesland oder nicht? Und dann würden wahrscheinlich recht spannende Ergebnisse rauskommen. Ist nur so ein Einwurf, den ich in die Diskussion gebe, um einmal die Landeshauptmänner der ÖVP ein bisschen zum Nachdenken zu bewegen, ob das alles, was ihr Amokläufer in Wien, der Karl, macht, so richtig ist für ihre Partei und auch für das Fortkommen ihrer Koalitionen in den Ländern.
Ja, das hat was.
Also ja, klar, ich glaube, dass dir das gefällt.
Nein, ich finde, das ist wirklich nach reiflichster Überlegung, ich habe das gemerkt an deinen Stirnfalten, du hast jetzt nachgedacht. Ja? Und das Ergebnis deines Denkprozesses ist, wollen wir in Salzburg, in Oberösterreich, in Niederösterreich und schauen wir, was los ist. Ja. Und ehrlich gesagt, ich finde, das sollte man wirklich tun.
Ich finde auch.
Ja, weil das ist ein ganz konstruktiver Vorschlag. Ja. Die Bevölkerung wird es total schätzen, die wird sagen, was soll diese ganze Arbeiten fürs Land, so ein Blödsinn, da haben wir ein bisschen mehr wollen, ja, da sind wir in Bewegung.
Nein, und wollen wir die ÖVP überhaupt noch?
Das ist ja die Entscheidung, für das ist ein interessanter Grund.
Und ich glaube, sie wollen es nicht mehr.
Ja, aber kann sein.
Dank aber, Karl Nehammer.
Aber man müsste fragen, ja. Die Bevölkerung muss gefragt werden. Ja? Und sie soll die Möglichkeit haben, dann in einem demokratischen Prozess, genau in diesen Bundesländern, dann sich noch einmal zu äußern, wie das dann abläuft.
Demokratie ist doch immer gut, ja, Wahlen sind immer
absolut.
Gut.
Absolut, ja. Ich sehe das ganz genau so. Wie heißt das so schön?
Nochmal einen schönen Konsens am Schluss. Noch.
Neue Wahl, neue Chance. Ja. Und genau das, glaube ich, ist das, was du vorschlägst. Ja. Also endet wirklich in Harmonie, Übereinstimmung.
Wir hätten schon ein bisschen los.
Wir hätten schon ein bisschen los.
Na, schauen wir, vielleicht wählen wir im Bund ja auch sehr bald neu. Wer weiß, ganz kurze Werbepause. Dann geht es hier auf jeden Fall gleich weiter auf OE24TV. Und morgen unbedingt wieder einschalten. Da haben wir dann die aktuelle Umfrage. Wird übrigens sehr, sehr spannend, kann ich schon vorausschicken. Wieder dann danach dann auch das Wahlbarometer mit Analyse mit Peter Westenthaler und Josef Czapp.